Einmal um den Globus, der Reisepodcast.
Ich habe letztes Jahr ja einen Surfkurs gemacht und mir hat es mega gut gefallen.
Wo hast du den gemacht?
Auf dem Kanal. Ich habe dir, glaube ich, erzählt davon.
Ich erinnere mich.
Und ich finde, Surfen ist richtig geil. Und ich habe mir überlegt, ich würde aber gerne vielleicht mal in ein Surfcamp gehen oder meine Surfskills ausweiten, weil mir es einfach extrem gut gefallen hat. Mhm. Ein Land, was für Surfer wirklich prädestiniert ist, neben Portugal, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ist, wenn man ein bisschen weiter fliegen möchte, Sri Lanka.
Total, das ist super bekannt dafür. Auch nicht nur Surfen, sondern diese ganzen Retreats, Yoga- und Surf-Retreats, das ist ja auch ganz oft eine Kombination, die man da macht. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben schon mal eine Sri Lanka-Folge gemacht und in dieser Folge haben wir aber den Schwerpunkt Surfen und Yoga. Und da haben wir eine Gästin.
Das ist Kira. Kira ist eine leidenschaftliche Surferin, kennt sich seit über 10 Jahren extrem gut in Sri Lanka aus und hat viele Insights, ist auch selbst Yoga-Lehrerin und deshalb starten wir gleich rein. Hi Kira.
Hallo.
Hallo. Und da fangen wir direkt auch mal mit der ersten Frage an. Mich würde nämlich interessieren, was hat es denn bei dir ausgemacht, dass du sagst, ich komme seit 10 Jahren immer wieder nach Sri Lanka? Was ist das Besondere da für dich?
Sri Lanka war am Anfang, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein Zufallsfund. Kam durchs Yoga. Ich war einige Zeit immer in Indien und fand Indien von der Kultur, von allem her total faszinierend. Und selbst im Süden konnte man aber eigentlich nicht so richtig surfen. Und deswegen bin ich dann auf Sri Lanka gekommen, weil das quasi direkt nebendran ist. Eine sehr ähnliche Kultur hat, aber wunderbare Wellen. Und so habe ich dann wirklich vor über 10 Jahren einfach gegoogelt, ein Surfcamp gefunden. Und das war von Anfang an ein Match, dass ich gesagt habe, da muss ich immer wieder hin. Und deswegen bin ich jetzt regelmäßig 1 bis 2 Mal im Jahr dort.
Man muss ja auch dazu sagen, Sri Lanka, und das haben wir auch bei unserer Podcast-Folge gesehen, ist ja extrem gehypt.
Total.
Also es ist, glaube ich, auch eine der meistgehörten Podcast-Folgen. Und Sri Lanka ist ja auch total im Trend. Also man sieht es in Social Media immer mehr und man hat immer mehr auch von, oder man hört immer mehr von Menschen, die dort waren, die auch begeistert zurückgekommen sind. Was glaubst du, warum Sri Lanka so gehypt wird im Moment?
Ich glaube, weil es relativ lange noch ein krasser Geheimtipp war. Also als ich angefangen habe, dorthin zu fahren, vor über 10 Jahren, du hattest kaum Touristen, es war alles noch sehr ursprünglich und die Menschen und die Kultur dort sind einfach unfassbar herzlich. Also du fühlst dich total schnell super wohl. Die Landschaft ist einzigartig, wunderschön und Surfen und Yoga ist natürlich prädestiniert dort. Und ich glaube, dadurch, dass du dort noch diese geheimen Instagram, TikTok, Spots hast, die noch nicht so bekannt waren, die aber dort sind, ist es über die Jahre jetzt einfach mehr und mehr geworden. Und das bietet halt alles, was das Herz quasi begehrt. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen und verstehen, dass mehr und mehr Leute dorthin fahren.
Was würdest du sagen, gerade wenn du jetzt sagst, früher war es noch weniger, mittlerweile ist es mehr Tourismus, ist es schon zu viel oder sagst du, naja, es kann sich trotzdem auf Sri Lanka noch ganz gut verteilen?
Es kommt drauf an, in welchem Areal man ist. Also gerade diese Surf-Destinationen im Süden, über die wir gleich auch nochmal im Detail sprechen werden, sind in den letzten Jahren schon extrem voller geworden. Und das merkt man in der Infrastruktur, die sich verändert hat. Es gibt mehr und mehr Cafés, es gibt mehr und mehr Unterkünfte, es gibt mehr und mehr Surfcamps, es gibt mehr und mehr Yoga-Studios oder Yoga-Retreats dort. Das merkt man schon sehr deutlich. Ich glaube, wir sind gerade an so einem Wendepunkt. Noch ist es okay. Die Gefahr besteht, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren dort anders aussehen wird und war auch öfter schon mal in Bali und da hat man den Switch auch ganz gut gesehen, dass es an irgendeinem Zeitpunkt gekippt ist und ich glaube, wir sind in Sri Lanka gerade noch vor dem Kipppunkt, aber man merkt, dass es sehr stark in die Richtung steuert gerade.
Mhm. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, es gibt ja noch andere Surf-Destinationen wie Portugal oder Bali, hast du auch gerade schon gesagt. Was ist denn so der Unterschied oder ist es nur der Vibe? Ist es tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen das Thema Wellen? Ist es ein Stück weit das Thema Unterkunft? Also was macht Sri Lanka im Vergleich zu anderen Orten oder zu anderen Surf-Destinationen besonders oder anders?
Also ich war in beiden auch schon, finde beide auch toll, deswegen ich will gar nicht gegen die anderen beiden Destinationen sprechen. Für mich ist Indischer Ozean deutlich angenehmer als der Atlantik, Portugal, Südfrankreich etc. Einfach, weil du super warme Wassertemperaturen hast mit 28 Grad. Das heißt, du brauchst kein Neo. Du kannst einfach im Lycra bei 28 Grad morgens ins Wasser hüpfen. Das ist total schön. Und die Wellen sind einfach viel sanfter und angenehmer. Und das ist gerade für Anfänger oder Intermediates super, super angenehm. Das hast du natürlich auch in Bali. Ich glaube, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Bali ist mittlerweile einfach sehr, sehr voll und Sri Lanka verteilt sich noch ganz gut. Mhm. Und du hast eine schöne Mischung zwischen Beachbreaks, die anfängerfreundlich sind, die auch intermediate-freundlich sind und dann aber auch sehr viele Riffe, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Und das ist eine super schöne Kombi, eine Mischung. Und was du auch gerade angesprochen hast, der Vibe. Ich finde den extrem unterschiedlich oder anders zu anderen Destinationen, die ich kenne, weil das ein super herzliches Line-up ist. Also gerade wenn du vor 2 Jahren in Teneriffa, da sind schon Locals, die es sehr ernst nehmen und du musst performen und da ist ein anderer Vibe im Wasser, wo es drauf ankommt, ne? Wer schnappt sich die nächste Welle? Und das ist in Sri Lanka gar nicht so. Also wenn du da reinpaddelst und den Locals irgendwie einmal Hallo sagst, dann ist da so eine freundliche Stimmung. Es wird sich gegenseitig geholfen, es wird gegenseitig auf die Wellen gefiebert und das ist einfach vom Vibe im Wasser und von der Atmosphäre her noch einzigartig.
Voll gut. Wo du jetzt gerade sagst, es gibt verschiedene Spots für verschiedene Typen von Surfern, würde ich gerne mal mehr ins Detail gehen. Du hast ja gerade auch schon davon gesprochen, dass der Süden besonders beliebt ist. Was sind denn so deine favorisierten Surfspots? Vielleicht einmal für Anfänger und einmal vielleicht auch für Fortgeschrittene.
Also ganz klassisch im Süden ist natürlich Veligama. Ich glaube, das haben viele schon mal gehört und das ist einfach eine wunderbare Anfängerbucht. Die ist riesig, ist ein riesiger Beachbreak und wirklich super sanfte, lange Wellen, wenn du Glück hast, ewig offen. Und je nachdem, wo du hingehst, weil die Bucht eben so breit und lang ist, kannst du wirklich von, ich sag mal, knöchelhoch bis kniehoch bis hüfthoch bis schulterhoch eigentlich alles finden. Der Vibe auch da ist total angenehm, weil es halt alles Anfänger sind. Das heißt, da wird total viel verziehen. Du darfst dir die Wellen teilen. Du darfst vielleicht auch mal in jemanden reinrauschen. Das ist nicht schlimm, weil das so offen und wirklich für Anfänger total angenehm ist. Du hast super viele Local Surfschulen da. Ob du jetzt irgendwie One-on-One-Coaching da haben kannst oder in einer größeren Gruppe, ist total angenehm und gut. Wenn man ein bisschen was Anspruchsvolleres, sag ich mal, haben möchte, kann man ganz gut in der Umgebung. Marissa wird schon ein bisschen anspruchsvoller vielleicht. Und meine Favoriten sind dann noch ein Stück weiter Richtung Matara. Das ist Madia. Das ist noch ein kleiner Geheimtipp, jetzt vielleicht nicht mehr. Da sind 2 super schöne Wellen. Das ist einmal Madia Right und einmal Madia Left. Madia Left ist wirklich eher ein Pro-Spot, würde ich sagen, weil das direkt überm Riff ist und schon auch eigentlich über Kopf groß sein muss, damit das gut funktioniert. Da bin ich selber noch nie gesurft. Ich glaube, so gut werde ich auch nie, dass ich das irgendwann mal schaffe. Und Madia Right ist einfach eine schöne, kraftvolle Welle auf dem Riff, im ganz kleinen Ort zwischen, wie gesagt, Meligama und Matara. Und mein Zweitfavorit ist Black Sands. Das ist dann noch ein Stück weiter Richtung Matara. Das ist ein großer Beachbreak, aber ein bisschen anspruchsvoller als Veligama. Deutlich druckvollere Wellen, deutlich höhere Wellen und deutlich schwerer zum Rauspaddeln auch. Und du hast nicht so eine lange, sag ich mal, sanfte Sandbank, in der du reinlaufen kannst, was natürlich für Anfänger, die wirklich im Stehen auf das Board springen wollen und erstmal überhaupt ins Stehen kommen wollen, nicht ganz so geeignet wie Veligama. Aber für ein bisschen Intermediate oder Fortgeschrittene ist Black Sands auch wunderschön.
Ich glaube, das war schon mal ganz gut, um so einen groben Einblick zu kriegen, wo man wie surfen kann. Mich würde mal interessieren, muss man darauf achten, gibt es da Ebbe, Flut? Gibt es vielleicht bestimmte Tageszeiten, an denen man eher surfen kann als an anderen?
Das Gute ist, du hast super wenig Ebbe, Flut. Also das macht eigentlich keinen Unterschied. Was einen starken Unterschied macht, ist der Wind. Na, als Surfer suchst du eigentlich Windstille. Und das ist besonders gegeben morgens und dann gegen Abend wieder, wenn sich quasi die Temperaturen Land und Wasser am ehesten ausgleichen und damit eben Windstille herrscht. Das heißt, klassischerweise, ich weiß, das ist für einen Urlaub immer hart, aber klassischerweise steht man eigentlich um 5 Uhr auf und geht um 5.30 Uhr Richtung Meer, dass man so spätestens zum Sonnenaufgang gegen 6 oder ja, vielleicht teilweise auch schon 5.30 Uhr eigentlich auf dem Wasser ist. Das sind die besten Bedingungen, dann hast du spiegelklares Wasser und das ist wunderschön und die besten Wellen. Und dann eine zweite Surf-Session ist eigentlich am besten gegen, naja, so spät es geht eigentlich, gegen 16, 17 Uhr. Und dann kannst du so lange surfen, bis die Sonne untergeht. Und das ist aber auch das Schöne daran, weil du natürlich genau diese Zeiten hast, morgens, wo die Sonne aufgeht und abends, wo die Sonne untergeht, wo du dann auf dem Wasser sitzt.
Wow.
Und das dir angucken kannst. Und das ist, ja, magisch.
Das stelle ich mir auch richtig schön
richtig,
vor.
Richtig cool magisch. Vor, ja.
Hast du da irgendwie einen Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, oh, das ist mir besonders im Kopf geblieben, gerade wenn du von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sprichst, vielleicht auch Tiererlebnisse? Sieht man da Tiere dann auf dem Wasser?
Ja, Das war gerade letztes Jahr an meinem Lieblings-Surfspot, den ich eben gerade erwähnt habe, Madeira Right. Das war an meinem Geburtstag, sind wir rausgepaddelt. Und das ist schon eine Welle, die für mich, für meine Verhältnisse, ich würde sagen, ich bin intermediate, schon anspruchsvoll ist. Und ich bin da immer mit ein bisschen, ne, paddel da schon mit Respekt raus. Und wir sind ganz morgens im Sonnenaufgang rausgepaddelt. Es war mein Geburtstag. Wir saßen im glasklaren Wasser. Es waren 5 Leute nur im Wasser. Und dadurch, dass es so glasklar ist und du über einem Riff bist, siehst du halt auch ganz viele Schildkröten unter dir durchpaddeln. Und
schön.
Da
saß
ich dann mega an meinem cool. Geburtstag, habe von meinen besten Freunden ein Ständchen gesungen bekommen. Du guckst ja auf die Küste, die palmengesäumt ist und dann geht hinter den Palmen quasi in so einem Orangeton die Sonne auf und du sitzt da und mir, also mein Herz ist aufgegangen. Das sind wirklich wunderschöne Momente dann.
Das hört sich auch richtig schön
ich.
An.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Sri Lanka ist ja oftmals oder wird ja oftmals auch in so einer Kombination genutzt. Beziehungsweise Sri Lanka ist ja vielfältig. Mal von Ayurveda abgesehen, ist es ja auch so ein bisschen so eine Wellness-Destination geworden. Wie hast du das empfunden oder ist für dich Sri Lanka wellnessmäßig auch ein attraktives Ziel? Hast du schon mal Ayurveda gemacht?
Ja, das erste Mal, als ich da war, habe ich die Klassiker gemacht. Also ein paar Tage Ayurveda und bin dann weiter zum Surfen gefahren. Es ist absolut zu empfehlen. Ich glaube, wenn man Ayurveda richtig machen möchte, muss man sich aber Zeit dafür nehmen. Mhm. Also
ich glaube, zwei Wochen, oder?
Genau, also eine richtige Ayurveda-Kur dauert mindestens 2 Wochen und das ist auch zu empfehlen, das dann ordentlich zu machen. Deswegen braucht man aber relativ viel Zeit und muss das einplanen und dann hat man teilweise vielleicht zu wenig Zeit, was anderes noch zu machen. Ich habe das damals unterschätzt und habe nur 3-4 Tage gebucht, aber auch das ist schön. Also wenn man sagt, ich möchte es mal ausprobieren, ich kann mir nicht 2 Wochen leisten und dann noch 2 Wochen surfen oder noch eine Woche durchs Land reisen, finde ich es auch schön, einfach 2-3 Tage irgendwo einzutauchen und das mitzunehmen. Das ist dann nicht die volle Experience. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, man kriegt ein Gefühl für die Anwendung und das ist auch total schön. Mhm. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn man nicht in ein extra Ayurveda-Retreat geht oder in eine Ayurveda-Klinik, was es auch gibt, es Ayurveda-Ärzte, die du nebenbei besuchen kannst, wo du dann im Surfcamp bist und du hast einen Ayurveda-Arzt, mit dem du aber regelmäßig sprechen kannst. Oder super zu empfehlen, egal wie, Massagen. Mhm. Also ne, die kleine Wellness-Variante. Unbedingt dort sich von Locals massieren lassen. Ist super günstig und einfach unfassbar gut.
Hast du, als du Ayurveda-Kur gemacht hast, auch so Detox-Effekte gemerkt? Weil es gibt ja Menschen, denen geht es auch dann erstmal nach Tag 3, Tag 4, habe ich gehört, echt schlecht, wenn sie Ayurveda machen. Oder ist es eher, wenn man dieses kleine Ayurveda-Programm macht, dass das ja gar nicht so drauf geachtet wird auf Ernährung? Weil ich glaube, die richtige Ayurveda-Kur, die man 14 Tage macht, die ist ja tatsächlich nicht nur äußerlich, sondern da geht es ja auch um Ernährung, dann geht es ja auch um ganz, ganz viele andere Themen noch. Und ich glaube, die kann auch schon anspruchsvoll sein.
Die ist auf jeden Fall anspruchsvoll, weil es nicht nur Wellness ist und man nicht nur von Anwendung zu Anwendung geht, sondern da ist eine ganze Philosophie auch dahinter, die dann mitschwingt in dem, was du eigentlich, wie du sagst, ne, essen darfst, tun darfst etc. Und je nachdem, welche Anwendung du hast, wir hatten das ist Shirodaya, das ist eine Anwendung, wo dir quasi relativ lange Öl auf einen speziellen Punkt auf der Stirn getropft wird, der einen gewissen Nerv ansprechen soll. Und das zieht dann, das ganze Öl tropft in deine Haare, du darfst die Haare aber nicht waschen. Und das wird über 3-4 Tage lang regelmäßig wieder gemacht. In der Zeit darfst du kein Buch lesen, du darfst nichts Anstrengendes machen, du darfst eigentlich auch nicht aufs Handy gucken, du darfst nur eine spezielle Kost essen etc. Also es ist nicht nur Wellness und danach kann man relaxen, sondern es gehört auch ein bisschen Disziplin dazu, wie du sagst, ne? Eine gewisse Diät, die dann mit einhergeht etc. Also es ist schon gut und dann merkst du aber die Effekte eigentlich auch erst. Dafür muss man es dann aber wirklich ein bisschen länger machen.
Mhm. Ich finde das super spannend, was du erzählst, weil gerade Ayurveda, ich weiß nicht, Benni, scheint, als wärst du zumindest so ein bisschen schon mal im Thema, hast dich schon mal damit auseinandergesetzt. Ich halt gar nicht, ich finde das super interessant zu hören, weil für mich war immer Sri Lanka, Surfen und Yoga, aber dieses Ayurveda-Thema gar nicht so präsent.
Doch, eine gute Freundin von mir hat es auch gemacht und die war 14 Tage da und die hat tatsächlich auch, ich würde mal sagen, nach Tag 3 echt so einen Tiefpunkt bekommen, weil einfach der Körper sich auch umstellt wahrscheinlich und weil diese Ernährung auch sehr speziell ist und ich glaube, es geht ja auch um Entgiftung, um Entschlackung und so, ne, also ein Teil davon. Und die hatte gedacht, nach Tag 3, Tag 4, um Gottes Willen, was habe ich mir angetan? Aber nach Tag 7 hat sie sich wirklich extrem gut gefühlt und ist dann auch wirklich extrem erholt wieder zurückgekommen. Und ich finde, es ist halt wirklich mal was anderes im Vergleich zu einem deutschen Wellnesshotel, wenn man jetzt, genau, das ist eine Philosophie, man macht das 14 Tage und man stellt sich dann 14 Tage auf sich auch so ein bisschen ein und das fand ich eigentlich ganz, ganz cool, deshalb habe ich das Thema quasi auch so mitbekommen.
Ja, mega.
Und wenn, würde ich es auf jeden Fall auch in Sri Lanka machen. Na, also da ist neben Indien natürlich der Ursprung von Ayurveda. Ich glaube, das Schwierige oder das Kritische ist danach, wie trägst du das eigentlich in den Alltag weiter? Weil Ayurveda mehr ist als ich bin nur 2 Wochen da und detoxe da, sondern Ayurveda ist ja auch eine Lebensphilosophie, wo es dann schwierig ist, wie kriege ich das eigentlich in meinen normalen Alltag dann weiter integriert, damit ich diese guten Effekte dann weiter eigentlich auch nutzen kann.
Mhm. Absolut.
Weiteres großes Thema ist ja Yoga. Haben wir eingangs auch schon darüber gesprochen. Und wir haben ja auch gesagt, dass sich Surfcamps und Yoga-Camps in Anführungszeichen so ein bisschen connecten. Wie verschmilzt es dort?
Extrem. Also fast jedes Surfcamp bietet auf jeden Fall Yoga-Klassen an. Das ist aber, glaube ich, nicht nur in Sri Lanka so, das ist mittlerweile ja überall so. Und das ist, ne, Surfen und Yoga sich sehr stark verknüpft. Ich glaube, Sri Lanka ist nochmal besonderer, weil das Thema Yoga, Spiritualität etc. einfach viel, viel tiefer im Land verankert ist. Das ist nicht, ich packe jetzt zu einem Surfcamp einfach auch noch Yoga dazu, sondern Sri Lanka ist buddhistisch und hinduistisch geprägt und damit hast du dieses Ganze, die Spiritualität und die Philosophie schon in den Köpfen mit drin und Yoga ist ein natürlicher Teil der Kultur dort und dementsprechend verknüpft sich das ganz anders und viel besser und es gibt, wie gesagt, viele Surfcamps, die natürlich auch Yoga mit anbieten. Es gibt aber auch viele Yoga-Retreat-Center oder Yoga-Studios, ne? Du verbringst ja dann meistens trotzdem 10 Tage, die dann auch entsprechend nah am Meer sind, wo du zwischendurch dann mal surfen gehen kannst, vielleicht nicht zu den besten Zeiten, aber trotzdem, dann schnappst du dir dein Board und springst in den Freizeiten dann auch mal ins Wasser.
Mhm. Kannst du da bestimmte Retreats oder Resorts empfehlen?
Ich kann absolut das Greenpeace Inn empfehlen, da war ich selber schon 3-mal. Die bieten keine klassischen Yoga-Retreats an, sondern Breathwork-Retreats, was ich absolut empfehlen kann. Das ist, ne, man kennt das jetzt auch in Deutschland mehr und mehr, Breathwork, was aber größtenteils dann 1-2 Stunden Sessions sind. Dort ist es tatsächlich über 10 Tage ganz intensiv. Man fängt auch morgens an mit erstmal einer Meditation. Dann gibt es eine 4-Stunden-Session Breathwork. Man geht die Chakren durch, also alle Energiezentren des Körpers über die nächsten 7 Tage und hast dann wirklich diese 3 Stunden lang dieses Conscious Connected Breathing. Und da werden tatsächlich einige Dinge ausgelöst im Körper. Deswegen ist es super, super intensiv. Und dazu kommt dann immer noch mal 2 Yoga-Sessions pro Tag und auch eine einstündige Meditation am Abend. Also Greenpeace Inn von Husma Retreats kann ich absolut empfehlen. Und Alex und Martina, die das leiten, sind mittlerweile auch echt ganz gute Freunde von mir.
Wie schön. Mhm. Hast du noch mehr, was du empfehlen kannst, was vielleicht auch gerade so die Kombi zwischen Surfen und Yoga betrifft?
Ich kann noch ein anderes Yoga-Retreat empfehlen, was, glaube ich, ganz spannend ist, weil das eine andere Art ist nochmal oder eine andere Art von Yoga, die ich hier aus dem europäischen Raum so gut wie noch nicht kenne, ist Synergy-Yoga. Das ist ein physiotherapeutischer Ansatz von Yoga und verbindet ganz viel Qigong und Tai-Chi-Elemente im Yoga. Das heißt, es ist super gelenkschonend. Es ist eine fließende Art von Yoga, aber nicht wie Vinyasa, sondern viel, viel gelenkschonender und physiotherapeutischer. Und das ist ebenfalls eine Freundin von mir, das heißt Lanka-Yoga. Das ist super. Das ist nicht direkt am Strand, so ein bisschen im Dschungel gelegen, in Kogala. Kann ich aber absolut empfehlen, wenn man vielleicht eine andere Art von Yoga sehen oder ausprobieren möchte.
Und hast du sonst noch Spots oder Orte, die du empfehlen würdest, generell fürs Surfen?
Entlang der Südküste noch einige. Da gibt es wirklich super, super schöne Surfspots. Wenn man ein bisschen weiter östlich fährt, ist vor allem Hiriketia und Dikwela wunderschöne Buchten. Hiriketia wird auch Blue Beach genannt oder Blue Lagoon. Also super zu empfehlen, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Und wenn man ein bisschen weiter westlich fährt, gibt es in Ahangama super schöne Spots. Also da vor allem Marshmallows, Sticks kann ich nur empfehlen. Das ist so für mein Surflevel Intermediate absolut zu empfehlen, weil es super große, weiche Wellen sind. Auch noch ein Spot, den man auf jeden Fall sich angucken sollte, wäre Hikkaduwa. Das geht dann schon Richtung Westküste hoch. Absolut zu empfehlen für alle Level, sowohl von Einsteiger als auch bis ein bisschen Fortgeschrittene. Da finden zum Beispiel auch regelmäßig die Sri Lankan Open statt, quasi die lokale Surf Competition. Also wenn man den Spot sich mal angucken will, absolut zu empfehlen.
Und wenn ihr die Kontakte haben wollt oder auch weitere Informationen oder auch andere Surfcamps, dann könnt ihr uns gerne eine WhatsApp schreiben. Alle Informationen dazu in den Shownotes. Wenn ich jetzt in so ein Surfcamp komme, dann habe ich da ja auch eine Community. Wie schnell entwickelt man dann so ein Miteinander, so ein Gemeinschaftsgefühl? Oder kann ich auch, wenn ich alleine reise, dort gut hinfahren und bin ich schnell aufgenommen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich war noch nie in einem.
Also ich kann beides nur bejahen. Ich bin schon öfter alleine hingefahren. Und ich bin immer mit einer Handvoll Freunden irgendwie weggefahren, zu denen ich immer noch Kontakt habe und mit denen ich mich teilweise immer noch gemeinschaftlich dort verabrede. Du kommst dort an und hast eine Gruppe von 20 Leuten, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich surfen zu gehen. Je nachdem, wann du anreist, ist schon am ersten Tag, gehen die irgendwie nochmal gemeinschaftlich irgendwo hin. Das heißt, du schließt dich einfach an. Meistens ist es so, dass du mit Tuk-Tuks zu den Surfspots fährst. Das heißt, je nachdem, wo dein Surfcamp ist, du hast ja unterschiedliche Spots, du guckst dir also an, wo ist gerade der beste Swell, wo sind Wellen, die für dich irgendwie passen, und dann wird per Tuk-Tuk dorthin gefahren. Das heißt, du packst die Surfboards oben drauf und fährst zu dritt mit dem Tuk-Tuk-Fahrer dahin. Und dadurch, dass es darum geht, sich gemeinschaftlich zu verabreden, dort gemeinsam hinzufahren, gemeinsam in den Wellen zu sein, und das machst du jeden Tag 2-3 Mal. Das heißt, schon eigentlich nach Tag 2 fühlst du dich, als wenn du die Leute schon ewig kennst. Du bist total connected. Du bist ja auch den ganzen Tag dann gemeinschaftlich vor Ort zusammen. Ne? Gehst gemeinschaftlich in den Pausen Kaffee trinken, gehst abends vielleicht noch mal was essen. Und du bist super schnell aufgenommen. Und es ist immer eine super angenehme Gemeinschaft. Egal, ob du auch als Gruppe hinreist und dort neue Leute kennengelernt. Egal, ob du alleine hinreist. Du willst eigentlich nicht mehr weg. Und das Schöne ist, und das kann ich nur von meinem Surfcamp sagen, wo ich jetzt, wie gesagt, seit über 10 Jahren immer hinreise, die Leute kommen auch immer wieder. Ich fahre dorthin alleine und ich kann mir sicher sein, dass ich 3-4 Leute dort treffe, mit denen ich schon mal dort war. Oder ich treffe sie hier in Frankfurt durch Zufall im Restaurant, weil sie natürlich überall aus sind. Und man bleibt einfach connected. Das ist wirklich super schnell und super schön.
Hört sich auch sehr schön an. Gerade wenn du sagst, wenn du dahin fliegst, ist eigentlich immer jemand auch da. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich immer ähnliche Reisezeiten auch habt, die sich für Sri Lanka und fürs Surfen anbieten. Was wären denn so typische Reisezeiten, die du empfehlen könntest?
Das Schöne an Sri Lanka ist eigentlich, ist es ein All-Year-Round-Destination. Der Unterschied ist nur, dass du im Süden, dort wo ich hauptsächlich unterwegs bin, vor allem die Reisezeit November bis April hast. Da ist dann so ein bisschen Trockenzeit und der beste Swell aus dem Indischen Ozean. Das heißt, da sind die besten Wellen. Deswegen bietet sich der Reisezeitraum an und da bin ich dann auch meistens immer im November und wenn es sich einrichten lässt, vielleicht dann auch nochmal im März. Und wenn du aber sagst, das passt nicht und ich will irgendwie im Sommer oder muss im Sommer verreisen, ist das Schöne die Ostküste, da gibt es Arunga Bay, das ist auch ein Spot, der ist ein bisschen kleiner, das heißt, du hast nicht so viele Möglichkeiten, sondern es ist eher 1, 2, 3 Spots, aber das ist dann genau die andere Zeit, das heißt, dort ist von Mai bis Oktober Saison. Das heißt, du findest, egal wann du fährst, findest du immer einen Surfspot in Sri Lanka. Empfehlen würde ich allerdings den Süden von November bis März, April.
Wie sind denn die Preise vor Ort? Wenn ich jetzt nach Sri Lanka fahren möchte, dann habe ich klar den Flug und so weiter, aber mit welchen Kosten muss ich für ein Surfcamp rechnen und was brauche ich vor Ort einfach noch?
Surfcamps sind durchschnittlich teuer, ne? Die sind ganz häufig auch einfach von Ausländern geführt. Das heißt, das sind jetzt nicht lokale Preise. Ich würde mal sagen, für ein Surfcamp pro Woche muss man schon 600, 700 Euro all-in rechnen. Das heißt, dann ist aber auch Unterkunft, Verpflegung komplett, Surftransport, Surfboard etc. dabei. Da kommt man schon ganz gut hin. Die restlichen Preise vor Ort sind an sich sehr, sehr günstig. Mittlerweile gibt es auch einzelne Restaurants, beziehungsweise, habe ich vorhin erwähnt, es kommen mehr und mehr hippere Cafés, die auch ansatzweise dann Richtung europäische Preise nehmen. Wenn man die vermeidet, kann man super günstig unterwegs sein. Du kannst ein Kotto, das ist so das lokale beste Gericht, was man essen kann, kann ich nur empfehlen. Das findest du für 50 Cent bis 2 Euro, eine Riesenportion und wirst super satt. Und je nachdem, wenn du in Local Restaurants essen gehst oder irgendwie local unterwegs bist, ist es immer noch sehr, sehr günstig.
Gibt es denn generell in Sri Lanka noch Regionen, die dir besonders gut gefallen haben? Oder was würdest du unabhängig vielleicht von dem Thema Surfen noch empfehlen, wenn jetzt jemand plant, hey, Sri Lanka wäre was, aber ich bin jetzt nicht der große Surfer, sondern möchte vielleicht nur baden?
Für Baden ist auf jeden Fall die Westküste total zu empfehlen. Das heißt, alles, was dann von Galle im Prinzip aufwärts Richtung Colombo geht, da Da hast du riesenbreite Strände, super lang und einfach auch tolle Resorts, tolle Hotels. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall trotzdem auch noch den Norden empfehlen, beziehungsweise es fühlt sich nördlich an, es ist nicht der Norden. Also Sigiriya, Dambulla, der Lion's Head und die Felsentempel dort, das ist unfassbar schön. Also wenn man in Sri Lanka ist und wenn man die Zeit dafür hat, auf jeden Fall einmal mitnehmen. Auch Kandy unbedingt mitnehmen. Den Buddha-Tempel ist einfach wunderschön. Wenn man Zeit hat, vielleicht auch noch Ella in den Bergen gelegen, weil das nochmal ein ganz anderes Gefühl auch ist und ganz anders von der Landschaft her. Und wenn man Zeit hat, vielleicht auch noch einen Nationalpark.
Und wenn man sich jetzt entschließt, dass man gerade diese Orte sich mal anschauen möchte, was würdest du sagen, wie bewegt man sich am besten fort?
Also die großen Distanzen würde ich immer mit einem privaten Transfer machen, weil es einfach sonst zu lange dauert und nicht überall Bus und Bahn fahren. Wenn man aber die Chance hat, und das kann man vorher relativ gut im Internet checken, wenn Busse fahren oder Bahnen fahren, unbedingt mit den lokalen Verkehrsmitteln fahren. Erstens sind die im Vergleich zu privaten Transfers unfassbar günstig. Also du fährst für 3 Stunden, zahlst du teilweise 2-3 Euro Zugtickets oder Bustickets. Das ist unfassbar günstig. Und es ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Man muss es mögen, man muss sich drauf einlassen und man muss wissen, dass man vielleicht nicht der Einzige im Bus oder Bahn ist und dass es sehr eng werden kann. Die Herzlichkeit dann der Leute zu erfahren, mit denen in Kontakt zu kommen, mit denen 2-3 Stunden lang eingequetscht im Bus zu sitzen, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Die Busse ganz speziell mit ihren Party-Musik und alles ist also auf jeden Fall einmal mitnehmen, wenn man kann. Wenn man Zug fahren möchte, würde ich vorher gucken, dass man ein Erste-Klasse-Ticket reserviert, damit man sicher einen Platz hat. Aber auf jeden Fall machen.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn du einen einzigen Tipp mitgeben könntest? Was wäre so in einem Satz dein wichtigster Tipp für Sri Lanka?
Offen sein, auf die Menschen zugehen und damit Erlebnisse schaffen, die man sich vorher nicht hätte ausmalen können, um wirklich die Kultur und die Menschen vor Ort kennenzulernen und zu erleben.
Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Und damit würde ich sagen, Kira, vielen Dank. Vielen Dank für alle Insights, die du uns gegeben hast. Und wenn ihr, wie gesagt, weitere Fragen habt, schreibt uns gerne. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüss.